Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen. Super, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe mit Janine Müller eine sehr interessante Persönlichkeit unserer Stadt im heutigen Podcast. Janine arbeitet seit Anfang 2021 in unserer Stadt und ist als Klimaschutzmanagerin für die ganz großen Themen unserer Zukunft verantwortlich. Ihr Engagement ist wirklich beeindruckend, denn wir haben jetzt ein integriertes Klimaschutzkonzept. Sie hat die Nachhaltigkeitswoche in Hahn initiiert, der den Klimaschutztag beinhaltet, und auch die Teilnahme der Gartenstadt bei der Klimawette ist ihrem Einsatz zu verdanken. Ganz besonders erwähnen möchte ich, dass ihr Maßnahmen wichtig sind, die alle Bevölkerungsgruppen, egal ob jung oder alt, ob Mieter oder Immobilienbesitzer, umsetzen können und sich am Prozess beteiligen können. Und zwar nach dem Motto, lieber Anreize schaffen als Verbote beschließen. In den Shownotes findest du weitergehende Informationen zu diesem komplexen Thema. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Hören und dann viel Motivation zum Mitmachen. Ja, hallo Janine, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute in meiner Sendung bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
Ja, du bist Klimaschutzmanagerin in unserer schönen Gartenstadt und das schon seit dem 1. Februar letzten Jahres, also 2021. Und ich habe mal so ein bisschen im Archiv des Hahner Treffs gestöbert. Im April wurdest du da sehr umfangreich von der Frau Götze-Römer vorgestellt. Was du studiert hast, du hast Geografie studiert und hast verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt und dergleichen. Und hat es jetzt die Aufgabe hier übernommen als Klimaschutzmanagerin, insbesondere mit dem Erstellen eines Klimakonzepts oder Klimaschutzkonzepts in diesem Falle. Und da kommen wir natürlich gleich mal im Detail drauf. Was mich jetzt erstmal so interessiert, so als du angefangen hast im Februar 2021, was hat dich daran gereizt? Also warum wolltest du unbedingt diese Aufgabe machen bei uns in Hahn?
Gute Frage. Ich habe mich natürlich nicht nur im Bereich Klimaschutz nach Stellen umgeschaut, aber das hat jetzt in den letzten Jahren total zugenommen, dass Kommunen eben Klimaschutzmanager und Klimaanpassungsmanager einstellen. Und als ich die Anzeige mir durchgelesen habe, habe ich einfach da super viele Aufgaben drin gefunden, von denen ich dachte, hey, da könnte ich ganz gut reinpassen. Das wird mir auch super viel Spaß machen. Und ich muss sagen, über die Zeit hinweg, ich wusste ja, das wird mir Spaß machen, aber über die Zeit hinweg habe ich auch gemerkt, dass ich da noch viel mehr drin aufgehe, als ich das mir so erhofft hatte letztes Jahr noch oder vorletztes Jahr. Und ja, es ist einfach ein sehr, sehr vielfältiger Alltag. Was mich speziell jetzt vielleicht an Hahn auch noch interessiert hat oder warum ich gerade die Stelle hier so interessant fand, war, dass es eben A, ein integriertes Klimaschutzkonzept sein sollte. Das heißt, viel Bürgerbeteiligung, alle an Bord holen und da auch was erstellen, wo einmal alle dran mitwirken, aber wo auch alle hinterstehen, die sich an dem Prozess dann beteiligt haben. Das fand ich besonders reizvoll. Ja, und der zweite Punkt war eben, dass ich gesehen habe, dass Hahn noch kein Klimaschutzkonzept hat. Ich habe mich natürlich auf der Homepage und auch in den lokalen Medien ein bisschen umgeschaut, aber dass Hahn bei weitem nicht am Anfang steht, sondern eben schon die Nachhaltigkeitsstrategie fast beschlossen hatte, als ich mich beworben habe. Und dass Hahn schon Fairtrade-Stadt war. Also ich habe gesehen, da ist Bewegung, aber es ist nicht so, als hätte die Kommune sich jetzt durch irgendein externes Büro ein Konzept erstellen lassen, was schon 3 Jahre alt ist und was jetzt irgendwie mal eine Personalstelle umsetzen soll, weil man gemerkt hat, das klappt sonst nicht. Mhm. Sondern dass ich eben gesehen habe, okay, man kann wirklich den Prozess von Anfang an mit begleiten, mit steuern und weiß halt, was in diesem Konzept drinsteckt und wo das herrührt, bevor es dann eben in die Umsetzung geht. Und das ist eben was, wo ich mich auch wahnsinnig drauf freue, jetzt nach den 2 Jahren in die Umsetzung zu gehen und all die tollen Ideen, die zusammengetragen wurden, in die Praxis zu bringen und zu sehen, wie sich das Stadtbild verändert und wie die Menschen hoffentlich die Angebote auch nutzen und eben mitmachen.
Also integriertes Klimaschutzkonzept heißt, da wurden runde Tische gebildet. Ne? Sag doch mal, wer war denn da überhaupt dabei? Also waren das die üblichen Verdächtigen oder gab es auch mal wirklich einen neuen Input hier in Hahn?
Ja, also der runde Tisch Klimaschutz, der wurde ja schon vor meiner Zeit gegründet. Da sind nicht nur Vertreter der Fraktionen drin, sondern auch alle möglichen Vereine und Initiativen, die hier vor Ort aktiv sind. Also zum Beispiel der ADFC oder die AGNU. Und im Rundtisch Klimaschutz haben sich dann nochmal 6 Arbeitsgruppen gegründet. Ich habe am Anfang, als die Frau Dr. Warnecke mir dann den Vorsitz übergeben hat, habe ich mir vorher nochmal genau die Geschäftsordnung angeguckt. Wer ist denn Mitglied? Was ist die Zielsetzung? Was hat man sich bei dem Ganzen gedacht? Und bin dann bei dem Paragraphen hängen geblieben, wo stand, dass es die Möglichkeit gibt, Arbeitsgruppen zu gründen. Und als ich dann gemerkt habe, was für eine Vielfalt an Themen und Wünschen und Interessen da zusammenkommt, habe ich gesagt, warum machen wir das denn nicht? Und dann ging das ganz schnell und es hatten sich diese 6 Arbeitsgruppen eben gegründet, die dann eben auch Grundlage für die einzelnen Handlungsfelder waren, die ihren Weg ins integrierte Klimaschutzkonzept gefunden haben. Also eine AG hat sich zum Beispiel beschäftigt mit baulichem Klimaschutz und Energieversorgung. Ich glaube, die tiefste und größte AG hat sich beschäftigt mit Fahrradinfrastruktur und Mobilität. Dann haben wir eine AG Wasser, eine AG Abfall, AG Klimabildung, also auch ein ganz wichtiges Thema mit Kommunikation und Bildungsarbeit. Wie kriegt man die Themen in allen Generationen, sage ich mal, in die Köpfe rein und dann auch in Aktionen, sage ich mal. Und eben auch die AG Begrünung und Grünflächen, die jetzt vor allem Vorarbeit geleistet hat für das Klimaanpassungskonzept.
Ah ja, also an den Klimawandel anpassen.
Genau. Also Begrünung, man spricht natürlich immer davon, die Wälder als grüne Lunge, und das ist ganz wichtig für den Klimaschutz. Und ja. Grünflächen und Wälder stellen natürlich wichtige Kohlenstoffsenken dar oder Moore zum Beispiel auch. Aber sie haben eben auch eine ganz, ganz wichtige Funktion, wenn es darum geht, das Stadtklima möglichst angenehm zu gestalten, auch für die Zukunft und eben auch als Wasserspeicher oder als Schwamm, wenn es jetzt um Starkregenereignisse zum Beispiel geht. Das heißt, die ganzen grünen Themen sind eben Themen, die viel, viel eher in den Klimaanpassungsbereich gehören als in den Klimaschutzbereich für uns als Kommune jetzt.
Ah, okay. Jetzt hast du ja Geografie studiert. So, und als ich das gehört hatte, habe ich gedacht, okay, das war für mich immer so jemand, der so Karten erstellt oder eigentlich Karten erstellt. Oder also ich kenne das halt noch so aus dem Geografieunterricht, ne? So, hol mal die Karte von Nordamerika und dann ist man losgedackelt ins Kartenarchiv, hat die dann aufgehangen und musste dann irgendwo Hauptstädte zeigen oder sowas. Hilft dir das bei der Arbeit als Klimaschutzmanagerin, dieses Studium, oder ist das wirklich jetzt so in der Praxis was ganz anderes?
Das Studium war auf jeden Fall eine super Grundlage. Man muss, das ist auch eine der Dinge, die man eben als erstes lernt im Geografiestudium. Man muss immer differenzieren zwischen der traditionellen Erdkunde, wie man sie aus der Schule, zumindest aus der Mittelstufe kennt, und eben der Geografie, die man eher eintaucht, sage ich mal, in der Oberstufe, wenn es dann um gesellschaftliche Probleme geht, wie wirtschaftliche Dinge zusammenhängen, um Veränderungen in der Natur. Das war so das, was mich zum Geografiestudium auch hingeleitet hat, dieses problemorientierte Arbeiten, so die großen Fragen der Gesellschaft, der Menschheit irgendwie bearbeiten und auch die Zusammenhänge erkennen und eben auch das interdisziplinäre Arbeiten. Und das ist das, was ich ja mit am meisten, glaube ich, jeden Tag nutze. Also zum einen die kommunikativen Fähigkeiten, die man im Studium auch lernt durch die verschiedenen Projekte und Arbeiten, aber auch das interdisziplinäre Denken und Zusammenarbeiten, weil ich natürlich mit ganz vielen verschiedenen Fachämtern hier zusammenarbeite, aber auch mit externen Institutionen, die ja nochmal einen ganz anderen Fachfokus haben. Und wenn man von allem so ein bisschen was versteht und weiß, wie die Dinge zusammenhängen, dann kann man da auch eher mitreden und sich in die anderen Köpfe reindenken.
Jetzt ist ja im Hahner Treff und auch, glaube ich, bei den runden Tischen auch immer deine städtische E-Mail-Adresse genannt worden. Ich hatte so das Gefühl, weil ich habe mich ja daraufhin dann auch mal gemeldet, weil ich gesagt hatte, ich würde gerne mitmachen bei so einem Tisch, aber ich kann halt um die Uhrzeit nicht und würde mich halt irgendwie anders gerne mal einbringen. Und dann bekam ich eine Antwort und ich hatte so das Gefühl, die hast du auch selbst persönlich geschrieben.
Ja, klar.
Ja, hätte auch sein können, dass du da noch einen Stab hast oder noch zwei Assistentinnen und Assistenten, die dir zuarbeiten. Also zurzeit ist das noch so, du machst das alles wirklich komplett selbstständig und alleine.
Ja, so ist das. Also komplett selbstständig und alleine. Man arbeitet natürlich als Team bei vielen Fragen, die auch von Bürgerinnen und Bürgern kommen. Frage ich natürlich auch mal in die Fachämter rein, weil auch viele Themen bei mir ankommen, die eben übergreifend sind oder wo die Leute versuchen, über mich als Klimaschutzmanagerin nochmal einen anderen Zugang zu den Themen eben zu bekommen. Aber grundsätzlich, ja klar, bearbeite ich alle Anfragen und Projekte selber.
Ja, und da habe ich das gemerkt, was die Kommunikation anging, wie du, sagen wir mal, du hast eben nicht nur eine kurze Antwort geschrieben, sondern hast wirklich ja ein bisschen ausgeholt und nur die Arbeit so vorgestellt und sowas. Und auch als es jetzt ums Interview ging, haben wir ja uns auch ein paar Mal geschrieben und auch mal getroffen. Also total offen und total auch sozusagen mit dem Thema, was du ja jetzt in der Stadt da vertrittst, auch wirklich sehr verbunden. Und du stehst da hundertprozentig dahinter, habe ich so den Eindruck. Das ist jetzt nicht nur ein Job, sondern das ist wirklich so eine Aufgabe, wo du so mit Herzblut auch arbeitest.
Auf jeden Fall. Also erstmal danke, das nehme ich als Kompliment, was du da alles gesagt hast. Und ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn man in so einer Position arbeitet, dass man da zu 100% hintersteht, weil wie will man andere davon begeistern, wenn man das einfach nur macht, weil es ein Job ist. Ne?
Genau, da kommen wir jetzt mal drauf. Andere begeistern. Ich habe mir mal aus dem relativ aktuellen Handelsblatt mal so eine Statistik rausgezogen. Da ging es um das Top-Thema oder die Top-Themen der einzelnen Generationen. Also gegenübergestellt, das wird auch gerne so bei Fridays for Future gemacht, also Generation Z, also ich sage jetzt mal die jungen Leute, so 25 bis 30 und die Babyboomer-Generation, so meine Generation, so Mitte 50 und darüber hinaus. Und interessant fand ich, die Top-Themen sind bei fast allen relativ stark gleich ausgeprägt. Ne? Top-Thema ist nach der Statistik Absicherung der Rente bzw. Altersvorsorge. Das höre ich gerne als Banker, also da, insofern wäre ich dann nicht arbeitslos. Zweites Thema ist dann Sicherung des Gesundheitssystems, der Pflege. Das sagen auch noch 51% der jungen Leute. Und dann kommt Kampf gegen Umweltverschmutzung, Klimawandel, 47% der Jungen und 49% der älteren Generation. Also insofern ziemlich ausgeglichen. Das heißt, eigentlich ist das ja dann ein Thema, was ganz viele Menschen bewegt, also generationsübergreifend. Und insofern müsste das ja eigentlich ein leichtes sein, Maßnahmen gegen den Klimawandel sozusagen auch umsetzen zu können. Weil da hat man ja eigentlich keinen Widerstand.
Also, das ist jetzt eigentlich kein Widerstand, ist schwierig. Ich glaube, in der Theorie ist es ein Großteil der Menschen, nicht nur in Hahn generell, die sagen, klar, Klimaschutz ist total super. Es gibt natürlich immer noch die wenigen, die sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht, das hat gar nichts mit uns als Menschen zu tun. Die Schwankungen gab es schon bei den Dinosauriern, dass es mal heiß und mal kalt wird. Ich glaube, da brauchen wir heute nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, wenn es dann an konkrete Maßnahmen, konkrete Veränderungen geht, dann ist da wieder der Mensch als Gewohnheitstier und dann wird es doch manchmal schwierig.
Ja, also ich sag mal, ich habe mit dem Jugendparlament gesprochen, also mit zwei Vertretern des Jugendparlaments aus dem Vorstand. Ich habe auch mit der Maike Lukas schon ein Interview geführt. So, und da sind wir auch mal so ganz kurz an den Themen des Klimawandels und wie ist die Stadt Hahn darauf so eingestellt, dran vorbeigekommen. Da war es sehr unterschiedlich. Also das Jugendparlament hat gesagt, da sind wir auf einem sehr guten Weg, insbesondere mit dir als Klimaschutzmanagerin, weil die da schon gesagt haben, Mensch, die kniet sich rein, da wird jetzt ein Konzept erstellt. Wir kommen ja auch gleich mal an diesem integrierten Klimaschutzkonzept vorbei, weil es jetzt auf dem Tisch liegt und auch in diesem Monat Oktober, sagtest du, wahrscheinlich im Stadtrat jetzt auch beschlossen wird, dass es dann auch wirklich final ist. Zurzeit ist es noch nicht die hundertprozentig finale Version, die man da runterladen konnte, aber schon sehr interessant gemacht. So, und die Frage ist natürlich immer, Klimaschutz, der kostet halt Geld. Und ich glaube, das ist halt dann oftmals so der Punkt, warum der Einzelne dann vielleicht sagt, naja gut, die Investitionen, die möchte ich jetzt eigentlich nicht vornehmen oder die kann ich auch vielleicht gar nicht vornehmen. Ne? Und ich würde mir halt ich mache jetzt mal schon so einen kleinen Vorschau auf das Ende des Podcasts, ich würde mir halt so schon gerne wünschen, so ganz handfeste, ganz konkrete Dinge, die halt so jeder machen kann. Aber wir wollen gleich noch mal ein bisschen über die ganze Theorie da sprechen, weil ich habe das Konzept gelesen, es ist schon echt eine komplexe Geschichte. Jetzt liegt ja das Klimaschutzkonzept vor, jetzt kommen wir mal da drauf, 180 Seiten geballte Ladung, Informationen, Statistiken, Berechnungen, Maßnahmenpläne, also kann man nicht wirklich mal eben so nebenbei lesen, muss man sich so ein bisschen reinknien. Ich habe es zwar gelesen, ich muss sagen, viele Sachen habe ich auch nicht verstanden. Insofern gut, dass du heute dabei bist und das vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle näher beleuchten kannst. Aber ganz klar am Anfang steht die Treibhausbilanz und da sind wir als Hahn nicht klimaneutral.
Genau, also man muss nochmal unterscheiden zwischen, das würde ich jetzt am Anfang einmal kurz erklären, zwischen Klimaneutralität und Treibhausgasneutralität. Treibhausgasneutralität ist praktisch das Ziel, was wir uns jetzt für 2045 gesetzt haben. Damit docken wir uns praktisch an die Ziele des Bundes auch an. Und Klimaneutralität ist praktisch nochmal eine Schippe obendrauf. Da werden eben auch andere, alle möglichen anderen Aspekte, die eben einfließen in unseren Umweltfußabdruck mit reingerechnet, die sich jetzt bei den Treibhausgasen eben nicht wiederfinden. Und Kommunen, die sich da ein Ziel setzen, das ist noch viel, viel ambitionierter. Und es ist auch schwierig bis unmöglich, das hinzubekommen. Ich denke, gerade bei Klimaneutralität wird, wenn das sich Unternehmen zum Beispiel vornehmen, immer mit Spenden für zertifizierte Projekte, mit Kompensation gearbeitet. Weil ich meine, alleine wenn wir uns jetzt mal unseren Alltag anschauen, mit allem, was man tut, hinterlässt man ja irgendwie einen Fußabdruck. Und da auf Null zu kommen, das ist nahezu unmöglich.
Was zählt denn da noch rein? Also CO2 ist ja dieses, wenn man jetzt fossile Brennstoffe verbrennt, würde ich das jetzt mal laienhaft sagen, also Benzin, Gas ist ja jetzt in aller Munde gerade mit der Gaskrise, Holz natürlich auch, setzt dann auch wieder die Sachen frei, die sie vorher aufgenommen haben. Was zählt denn noch rein in diese Klimaneutralität?
Es ist halt die Frage, wie man das Ganze aufschlüsselt, ob man das nach Energieträgern aufschlüsselt oder eben nach Lebensbereichen. Energieträger hast du ja ein paar jetzt eben schon genannt. Wenn man jetzt nach den Lebensbereichen geht, ist es natürlich die Mobilität, es ist alles, was mit dem Wohnen zu tun hat. Das heißt, auch der Fußabdruck von den Baustoffen, die man verwendet und entsprechend auch der Fußabdruck vom Haus, sage ich mal, wie energieeffizient ist das Haus. Dann Konsum, was kaufe ich ein, nicht nur an Lebensmitteln, sondern auch an Kleidung, an anderen Geräten. Was wiederum haben die für einen Fußabdruck? Wie viel Wasser wird dafür aufgewendet? Wie viel Energie wird für die Produktion aufgewendet? Also das ist eigentlich ein kompletter Rundumschlag einmal.
Ja. Da stand auch eine Statistik drin, die Altersstatistik hier in Hahn. Ne? Das ist eigentlich ganz gut, eigentlich mit der Statistik aus dem Handelsblatt, sollte ja eigentlich kein Problem sein, weil zurzeit sind halt 50% ungefähr Hahns 50 Jahre oder älter und die Tendenz nimmt zu, also auf der einen Seite nimmt die Bevölkerung insgesamt ab in den nächsten Jahren, so ist zumindest die Berechnung. Und der Anteil der Älteren nimmt zu. Das heißt, die werden ja wahrscheinlich die ganzen Auswirkungen des Klimawandels gar nicht mehr erleben. Also wenn ich jetzt mal von mir spreche, so das Jahr 2100, mich persönlich interessiert das nicht. Weil, ne? Ja, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Die Dürre in diesem Jahr habe ich natürlich auch mitbekommen, ganz klar. Und das wird natürlich auch zunehmen, diese Ereignisse. Und die Flut davor das Jahr und davor auch die Dürre. Also diese ganzen Wetter- und Klimaereignisse, die nimmt man natürlich schon mit. Aber ich sag mal, dass man vielleicht Landstriche sieht, auch hier in Europa, die gar nicht mehr bewohnbar sind, das werde ich ja jetzt nicht mehr mitkriegen. Es sei denn, dieser Klimawandel nimmt nochmal rapide zu.
Genau, also das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Und ich meine, die Dinge, die du jetzt schon aufgelistet hast, alleine wenn wir in Hahn einmal schauen, wie viele davon auch stark betroffen waren, die den ganzen Keller vollstehen hatten und ihr Hab und Gut verloren haben und vielleicht immer noch mit den finanziellen Folgen zu kämpfen haben, wo jetzt auch noch die steigenden Energiepreise dazu kommen. Ich denke schon, dass das was ist, wo auch die ältere Generation sagt, oh, Wir bekommen die Folgen ja ganz schön zu spüren. Und wenn man sich andere Folgen anschaut, wie zum Beispiel die Hitzebelastung oder die zunehmende Hitzebelastung in Städten, nicht nur im Sommer, und die dadurch steigende Mortalität, insbesondere eben der älteren Bevölkerung, dann kann das durchaus dazu führen, dass die Senioren, die sagen, ach, mich betrifft das ja alles gar nicht mehr, ich bin ja schon so alt, dass das bei denen dazu führt, dass sie eben nicht mehr so viele schöne Jahre Rente verbringen können, weil sie auch gesundheitlich Probleme mit dem Klimawandel bekommen. Mhm.
Ja, also ich glaube, diese Wetterereignisse zeigen uns schon, dass wir auf jeden Fall was machen müssen. Und unterhalte mich natürlich auch viel mit jungen Leuten und denen geht das alles zu langsam. Die sagen auch, wir haben keine Zeit mehr. Also es gibt jetzt auch so eine Gruppe an jungen Menschen, die nennt sich selber Last Generation. Die sagen, wir sind die letzte Generation, die es noch machen kann und es gibt auch welche, die sich auf den Straßen festkleben und so, sag ich mal, diese Aktivitäten auch jetzt ein bisschen radikaler führen, weil die einfach sagen, wir müssen noch stärker darauf hinweisen, dass wir einfach keine Zeit haben. So, jetzt hast du gesagt, Hahn will jetzt 2045 CO2-neutral sein, ne? Das war richtig. Und der Bund auch. So.
Genau.
Jetzt ist das ja schnell gesagt, wir wollen CO2-neutral werden. Jetzt müssen wir irgendwie da hinkommen. Jetzt hast du natürlich gesagt, okay, die Unternehmen, die kaufen dann CO2-Zertifikate. Da wird dann irgendwo ein Aufforstungsprojekt mit finanziert. Da entstehen irgendwo neue Wälder und die nehmen das CO2 aus der Luft raus. Das kann ich ja als Privatmensch auch machen. Ich habe das mal für mich ausgerechnet. Da gibt's ja auch Anbieter. Ich habe über meine Bank so eine App, da sehe ich halt meinen CO2-Fußabdruck anhand meiner Ausgaben. Ist das so eine Hochrechnung? Da verbrauche ich persönlich jetzt über meine Kontoumsätze, ich sag mal so im Jahr, ungefähr 12 Tonnen CO2. Und wenn ich die jetzt kompensiere, kostet mich das 400, 500 Euro ungefähr, Stand heute, jedes Jahr. Mhm. Wäre also für mich ein leichtes zu sagen, naja gut, ich bin auch CO2-neutral. Und ich frage mich dann immer so, klappt das wirklich? Also wenn es so einfach wäre, dann können wir jetzt irgendwie alle Bäume pflanzen und dann sind wir doch aus dem Schneider. Ist das der Weg?
Nein, es ist ein endliches System, was du da jetzt aufgezeigt hast. Wir haben natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten und Ressourcen, unseren im Vergleich zum globalen Süden sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck zu senken. Und es ist ganz klar, dass man das nicht von heute auf morgen schafft. Aber A, gibt es ganz viele Möglichkeiten und der kleine Fußabdruck, der dann noch übrig bleibt oder eben auch der große, der jetzt noch da ist, den wir sukzessive jetzt verkleinern, den kann man eben auch schon schneller verkleinern, indem man eben nicht nur in Aufforstungsprojekte oder für diese Kohlenstoffsenken, sage ich mal, spendet, sondern auch für andere zertifizierte Projekte im globalen Süden, wo die Motivation vielleicht die gleiche oder sogar noch eine viel, viel größere ist als bei uns, weil die Menschen dort auch teilweise viel, viel stärker durch die Folgen des Klimawandels betroffen sind, aber wo die Ressourcen eben noch nicht dafür da sind. Das heißt, das sind dann eben nicht Aufforstungsprojekte nur, sondern auch Solaranlagen, die auf die Dächer kommen, die Trinkwasserversorgung dort zu sichern, Recycling-Projekte voranzubringen, all solche Dinge eben, ne? Die Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen, eben auch mit Solarpanels oder anderen nachhaltigen Systemen, dass dort eben nicht mehr verfeuert werden muss so viel, wo ja auch wiederum die Filter fehlen, die wir vielleicht bei uns halt haben, ne, solche Dinge.
Mhm. Ja klar, jetzt hat man ja schon gesagt, manchmal scheitert es auch an den Kosten. Also wenn man jetzt mal überlegt, wir wohnen hier in einem Einfamilienhaus und haben eine Gasheizung. So, damit heize ich und damit bereite ich mein Warmwasser auf. Also eigentlich alles falsch. Jetzt so mal zukunftsgerichtet. Ja, eigentlich schon. Also ne, bin ich auch selbstkritisch. Ne? So, jetzt müsste ich ja eigentlich sagen, okay, was ich brauche ist so ein anderes Heizsystem. Ich brauche eine Solaranlage auf dem Dach. Ich brauche irgendwie einen Solaranschluss für die E-Mobilität im Carport. Und im besten Fall denke ich nochmal über eine andere Dämmung meines Hauses nach. Und Begrünung des Carports. Also ich sag mal so, dann reden wir mal locker über 100, 150.000 Euro, die ich ins Haus stecken muss. Mhm. So, damit ein Ziel erreicht wird, was ein anderer definiert hat. So, nämlich jetzt die Stadt oder der Bund oder wer auch immer. Wie wird mir denn da geholfen, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwie als Bürger doch mal einen Schritt machen? Also einfach ist es vielleicht eine Fassade zu begrünen, aber ich sehe gar nicht ein, gibt es da vielleicht auch so eine Meinung, ich sehe gar nicht ein, dass ich das bezahlen muss, weil das ist ja für die Allgemeinheit, ist ja nicht für mich persönlich. Wird mir da geholfen? Gibt's da Gelder oder gibt's da Förderprogramme oder gibt's da Unterstützung in der anderen Seite? Ich meine, von mir aus kann jeder mein Dach hier haben und der baut sich dann eine Photovoltaik drauf. Also ich stelle mein Dach da gern zur Verfügung. Aber die Investition muss ja jeder dann tatsächlich selber machen, ne? Und,
genau.
Wie holt man den da ab mit der Kohle?
Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Wir werden mit dem Klimaschutzkonzept ein Förderprogramm auf den Weg bringen für steckerfertige Solaranlagen. Das hat es vom Kreis ja auch schon gegeben kürzlich. Das war in Windeseile ausgeschöpft. Das heißt, das Interesse ist auf jeden Fall da. Und
sag mir nochmal eben, was heißt das? Also ich habe da eine kleine Photovoltaik, die stecke ich in die Steckdose.
Genau, also steckerfertige Solaranlagen, das ist eben das Schöne, das kann man eben auch als Mietender oder als Mietende ganz einfach nutzen, sind kleinere Photovoltaikmodule, also 1 bis 2 von denen, die man eben auf den größeren Dächern verbaut sieht. Ja. Und der Vorteil bei diesen kleinen Anlagen ist eben, dass man die genehmigungsfrei, sage ich mal, einstöpseln kann. Man hat weniger Papierkram, aber kann eben auch in der Wohnung damit seinen Grundbedarf decken. Also der Kühlschrank, der Router, das wird natürlich nicht den ganzen Strombedarf, den man hat, decken. aber es fließt eben da rein und das ist schon mal ein kleiner Batzen. Und wenn man heutzutage auf die Strompreise guckt, dann hat sich so eine Anlage so schnell amortisiert. Das ist natürlich erstmal eine Investition, das Geld muss man irgendwo her haben. Aber da dauert es nur ein paar Jahre. Früher waren das vielleicht 20 oder 30. Jetzt sind es je nach Größe und Effizienz der Anlage, keine Ahnung, 3 bis 7 Jahre, sage ich mal. Ne?
Okay.
Das heißt, das Geld ist arschschnell wieder drin, aber trotzdem bekommt man eben den Zuschuss, um sich das eben leisten zu können, diese Investitionen. Und für Dachbegrünung, die du jetzt angesprochen hattest, auch da gibt es ja ein Förderprogramm. Das läuft ja auch schon seit Anfang des Jahres. Das war auch mehrfach jetzt schon in der Presse und wird auch in Anspruch genommen und ist im vollen Gange. Und sind eben auch noch Gelder da, als dass man sich da Fördermittel holen kann. Nicht nur fürs normale Hausdach, sondern auch fürs Garagendach oder eben auch für Carports oder diese kleinen Häuschen, wo Mülltonnen drin aufbewahrt werden. Also auch ganz, ganz, ganz kleine Flächen kann man sich da fördern lassen.
Ah ja. Jetzt war das ja beim Kreis Mettmann, ich glaube, innerhalb von einer Viertelstunde ausgebucht, ne?
Genaue Zahlen habe ich nicht, aber es war wirklich in Windeseile.
Rasenschnell. Ja. Hofft man natürlich, dass sowas nochmal aufgelegt wird und grundsätzlich auch größer angelegt. Also wenn die Nachfrage so groß ist und die Leute so einen kleinen Anstupser brauchen, ist das ja wirklich gut investiertes Geld, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und darüber hinaus wissen wir natürlich, dass es nicht Förderprogramme für alles gibt, vor allem jetzt nicht auf Kreis- und Stadtebene. Und da haben wir eben einen speziellen Bereich eingerichtet auf der Homepage im Bereich Klimaschutzwissen. Da haben wir eben alles an Förderdatenbanken und anderen hilfreichen Links und Seiten, wo man sich informieren kann. Wie kann ich diese ganzen Maßnahmen, die ich mir jetzt vornehmen möchte, wie kann ich die finanzieren? Wo kann ich mich beraten lassen? Was gibt es aktuell an Förderprogrammen, die eben auch noch nicht ausgeschöpft sind? Und da gibt es eben ganz tolle Plattformen, wo man praktisch reingeht und sagt, oder werden Fragen gestellt, wer bist du? Ich bin ein Bürger und wo kommst du her? Ja, aus Hahn in NRW. Und was hättest du gerne? Ich hätte gerne ein Geld. E-Lastenrad oder also. Ich hätte gerne eine Photovoltaikanlage oder eine nachhaltige Therme oder was auch immer. Und dann werden einem eben die Dinge ausgespuckt, die dann für einen individuell auch passen. Und das ist in dem Wust an Förderprogrammen, die es gibt. Und ich bin da auch nicht immer zu 100% im Bilde. Ist das wirklich eine großartige Hilfestellung?
Wo findet man das?
Das findet man auf der Homepage. Ich kann ja für alle, die jetzt gerade den Podcast hören und sich einmal mit durchklicken wollen, kann ich ja mal da durchführen. Entweder man gibt ein www.hahn.de/Klimaschutz oder wenn man sich auf der Homepage befindet, fährt man oben in der Leiste über den Bereich Wirtschaft und Stadtentwicklung und dann öffnet sich unter anderem der Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Und da findet sich der Bereich Klimaschutzwissen. Und da haben wir eben alles an Fragen und an Wissen und an hilfreichen Links und Tools und Datenbanken reingebracht, von denen wir denken, dass das Bürgerinnen und Bürgern eben helfen kann bei diesen Klimaschutzthemen. Also da finden sich dann Veranstaltungshinweise, ist einer der Bereiche. Es gibt auch Klimaschutztipps für den Alltag, also ganz, ganz niederschwellig. Was kann ich im Bereich Mobilität tun? Was kann ich in der Küche tun, beim Kochen, worauf kann ich achten? Literatur, wenn man sich ein bisschen einlesen will oder wenn man interessante Dokumentationen zu dem Thema sucht. Klimaschutz für Kids ist auch ein Bereich. Da haben wir eben alles Mögliche für LehrerInnen und Eltern, die eben ihren Kindern das näher bringen wollen. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen.
Ja, cool. Ich werde das auf jeden Fall verlinken unter den Shownotes, dann in der Podcast-Folge. Dann kann man, wenn man da möchte, auch direkt da reinklicken.
Super.
Jetzt kommen wir nochmal zu diesem 180 Seiten Klimaschutzkonzept. Da steckt ja unglaublich viel Arbeit drin. Ihr hattet da auch, sagen wir mal, einen professionellen Dienstleister noch an der Hand, der, sagen wir mal, mitgemacht hat, mitgerechnet hat und die Statistiken auch erstellt hat. Genau. Da habe ich jetzt mal wahrscheinlich eine ganz blöde Frage, aber die habe ich nicht verstanden. Und zwar gab es da ein Kapitel über die Verteilung der Energieverbräuche in Hahn im Jahr 2018, also die sogenannten sektorale Verteilung. Und da stand drin, 42% der stadtweiten Endenergieverbräuche sind dem Verkehrssektor zuzuordnen. Ich so, aha, ich wusste es schon immer. Ja, Gartenstadt Hahn ist, sagen wir mal, nur noch Durchgangsverkehr. So, dann war 30% private Haushalte und 26% Wirtschaftssektor. Die Stadtverwaltung mit den stadteigenen Liegenschaften nimmt mit circa 2% nur eine untergeordnete Rolle an den stadtweiten Endenergieverbräuchen ein. So, das ist schon mal super. Seid ihr ja schon fast durch. So, dabei, und jetzt kommt's. Dabei ist zu beachten, dass von den 41% des Verkehrssektors 28%, also über die Hälfte, dem Autobahnverkehr zuzuschreiben ist, und hier der A46. Und da denke ich dann so, also jetzt machen wir uns das Leben aber auch in so einem Gutachten oder in so einem Dingen da auch noch selber schwer, wenn wir die A46 da reinrechnen, weil für mich war immer so Verkehr, gut, Kaiserstraße und Co., alle, die durch Hahn fahren. Jetzt, klar, A46 kannst du auch sagen, die fahren auch alle irgendwo gefühlt durch Hahn, aber da hast du ja gar keinen Einfluss drauf.
Genau.
Wenn jetzt der Holländer sagt, ich fahre in Sauerland und fährt die A46 lang zum Beispiel oder fährt nach ins Ruhrgebiet, dann hat er hier einen Energieverbrauch. Wie soll man denn sowas eindämmen? Da kann man ja die Autobahn sperren. Da müssen sie sich auf die Autobahn kleben, die Leute.
Das ist die Schwierigkeit. Das habe ich auch in der Politik versucht zu thematisieren. Dadurch, dass wir auch mit Fördermitteln arbeiten und weil es eben grundsätzlich da Vorgaben gibt, schreibt der Bund eben gewisse Berechnungsgrundlagen und Weisen vor. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir unsere ganzen Grünflächen und Waldflächen, dass wir die nicht als positiv anrechnen dürfen. Also obwohl es Kohlenstoffsenken sind und die ja auch zukünftig weiter wachsen könnten, dürfen wir die nicht anrechnen auf unsere Treibhausgasbilanz. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich auch ganz interessant finde. Und beim Verkehr ist es eben so, dass das vorgeschrieben ist, dass wir eine Territorialbilanz schreiben. Das heißt, man nimmt sich einen Stift, zeichnet einmal die Umrisse um Hahn und alles, was da drin passiert, egal durch wen es verursacht wird. Also theoretisch, wenn wir jetzt hier einen Flughafen hätten, würde auch der Flughafen da reinfließen. All das wird zusammengerechnet in dieser Bilanz. Und das dürfen wir auch nicht ausklammern. Wir haben halt ganz bewusst gesagt, wir weisen da nochmal drauf hin, weil es eben eine erschreckend große Zahl ist und es auch falsch interpretiert werden kann. Aber wie du schon gesagt hast, haben wir da wenig Handhabe. Natürlich ist es bei den Hauptstraßen auch so, dass da auch Durchgangsverkehr da ist, der natürlich aber auch nach Hahn reinführt, Menschen hier hinbringt, die hier auch einkaufen, Sport machen, Freunde treffen, wie auch immer. Aber an den Straßen, zumindest am Teil der Straßen, haben wir bedingt ja eben auch Einflussmöglichkeiten, wie wir die gestalten. Zum Beispiel auch für den öffentlichen Nahverkehr, für Fahrradverkehr, für Fußverkehr und können da ja schon ein Stück weit steuern, wie attraktiv das für die einzelnen Verkehrsteilnehmer ist, ne? Aber bei den Autobahnen eben nicht. Und das ist einer der Gründe, warum, wenn man ausklammert, was der Bund tun wird in den kommenden Jahren, also wirklich nur, was unsere Handlungsspielräume sind, wenn man nur unsere Handlungsspielräume sich anschaut als Kommune, dann wird es sehr, sehr schwierig, diese Treibhausgasneutralität zu erreichen. Ich meine, das wird es ohnehin, aber es müssen alle an einem Strang ziehen. Damit meine ich natürlich nicht nur den Bund und Land und Kreis, sondern auch alle Menschen in Hahn. Weil, ja, die Stadtverwaltung haben ein kleines Kuchenstück von 2%. Wir wollen natürlich auch mit den Maßnahmen, die wir jetzt im Handlungsfeld die Kommune als Vorbild beschlossen haben, als gutes Beispiel vorangehen. Und das ist auch einer der Handlungsbereiche, wo die meisten Maßnahmen sich eben drin finden. Das ist auch ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Aber wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, dann bleibt zu hoffen, dass diese Vorbildprojekte eben auch zu einem gewissen Trickle-Down-Effekt führen und andere Leute sich dadurch inspiriert fühlen und sagen, hey, das machen wir jetzt auch mal. Wenn die Stadt das kann, dann können wir das doch auch.
Jetzt mal die Aussage ja ganz eindeutig ist, das größte Einsparpotenzial sieht das Konzept bei den privaten Haushalten. Da sind wir wieder bei dem Thema, wenn die privaten Haushalte das größte Einsparpotenzial haben, brauchen die halt eine andere Heizung, brauchen die Photovoltaik auf dem Dach, müssen sie ihre Häuser dämmen. Oder halt sozusagen, auch wenn ich Mieter bin, muss ich halt auch irgendwas machen. Muss mit meinem Vermieter vielleicht mal sprechen und sagen, Mensch, wie sieht's denn aus? Investier doch mal wieder. Ich bin auch bereit, gerne höhere Miete zu bezahlen. Oder wenn dadurch die Nebenkosten dann fallen, das ist ja auch durchaus ein Thema, die steigenden Nebenkosten. Das sehen wir ja jetzt auch, wie wichtig das ist, sich auch unabhängig zu machen. Weil egal, ob ich heute Gas, Öl oder was weiß ich verfeuere oder Holz, ist ja auch unglaublich viel teurer geworden. Ich muss letztendlich am langen Ende irgendeinen anderen Träger zum Heizen und zur Warmwasseraufbereitung nutzen. Vielleicht muss ich auch mal Regenwasser auffangen und mit Regenwasser meinen Bedarf decken im Verbrauchswasser. Ne? Gibt es auch solche Konzepte. Ist eigentlich auch nichts Neues. Ne? Mhm. Also insofern, ohne uns private Haushalte wird's ja nicht gehen. Und interessant war dann wiederum eine Statistik da drin. Jetzt kommen wir so ein bisschen doch mal an diesen Zahlen da vorbei. Und zwar wurde da verglichen Hahn mit anderen kleinen oder mittelgroßen Städten, ich glaube, so hieß das irgendwie, da gab es ja so verschiedene Stadtgrößen und auch mal mit dem bundesweiten Durchschnitt. Da wurden irgendwie so bundesweite Klimaindikatoren genannt. Und beim Wärmeverbrauch liegt so in Hahn, haben wir 4,1% erneuerbare Energien. Und bundesweit sind es 14,5%. Und beim Stromverbrauch ist das Verhältnis noch krasser. Also da war der Bund noch weiter fortgeschritten. Haben wir in Hahn irgendwie, so, also wir jetzt alle so was verschlafen, haben wir uns auf irgendwie den Lorbeeren ausgeruht, haben gedacht, naja, irgendwie funktioniert das schon. Oder warum ist der Bund in solchen Statistiken so weit, so viel weiter vorne als wir in Hahn?
Es ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, wenn man sich so Statistiken anguckt, ne? Weil es ja erstmal nur die nackten Zahlen sind und man nicht immer genau weiß, was die Hintergründe sind oder waren. Was ich aus meinem Gefühl heraus sagen kann, weil die Zahlen einfach noch nicht vorliegen, das ist eben auch ein Ding bei diesen Treibhausgasbilanzen. Die Daten bekommt man teilweise auch vom Bund oder vom Land oder von anderen Forschungseinrichtungen und man bekommt die eben nicht am Ende des Jahres, sondern immer ein Stück weit verzögert. Das heißt, wir sprechen jetzt von einem Bilanzjahr hier 2018. Wir haben auch schon Daten für 2019 damit reingenommen. Aber die ganz aktuellen Zahlen, die ja total interessant wären, was sich jetzt in den letzten 2 Jahren getan hat, ne? Gerade während der Corona-Zeit und jetzt mit Blick auf die Ukraine-Krise auch, die haben wir jetzt noch gar nicht vorliegen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich gerade im Bereich Photovoltaik da schon wahnsinnig viel getan hat. Und wenn man mal auf die Dächer in Hahn schaut, dann wird das auch so sein und dann wird sich das eben auch in so einer Statistik wiederfinden, wenn wir da jetzt in ein paar Jahren nochmal drauf
gucken. Also hinter mir ist ja das schöne Utopiebild, was ihr am Klimaschutztag auf dem Hahner Markt ja veröffentlicht habt und ich hatte mir direkt eins käuflich gesichert und da sieht man ja, also wenn das jetzt, sag ich mal, unsere Vision von Hahn ist, und das ist ja entstanden aus den Klimaschutztischen mit ganz viel Photovoltaik auf den Dächern. Ich sag mal, ich sehe da sehr viel Grün, begrünte Dachflächen tatsächlich. Ich sehe auch einen richtig großen Springbrunnen in der Mitte und einen Bachlauf durch die Stadt, also Wasser. Das ist ja das, was sich die Bürgerinnen und Bürger da auch gewünscht haben. Ich habe auch so ein bisschen mal die Karten gelesen. Da konnte man ja noch ein paar Karten am Klimaschutztag auch ausfüllen an so einem Stand. Da waren auch viele Ideen, weg mit den Schottergärten oder hier versickerungsfähiges Pflaster wollen die Leute haben. Und ja, wenn das so kommt, dann haben wir ja wirklich eine sehr grüne Stadt und auch, ja, sagen wir mal, sehr viel alternative Stromerzeugung dabei. Man sieht so ganz im Hintergrund ein paar Windkrafträder. Ich weiß gar nicht, wo stehen die da? Wo sollen die stehen? Wuppertal oder im Sauerland? Oder ich weiß gar nicht, wie weit man da gucken kann.
Das muss ich sagen, das war ein gestalterischer Aspekt, den die Künstler damit reingebracht haben. Wir haben gesagt, ja, am Horizont, das können wir mal machen. Das ist keine, ist ja auch keine Planung. Ne? Es ist, die Utopie ist eine Vision, die mal aufzeichnet, was könnte denn sein, wenn wir uns mal von den ganzen Schranken, die es gibt, frei machen und auch von den ganzen Ängsten und Sorgen und was könnte sein, wenn, und wenn wir einfach diese ganzen positiven Bilder und Ideen, die es eben gibt und die eben auch direkt von den Bürgern in den Prozess reingetragen wurden, wenn wir die einfach mal da reinzeichnen und dass man, wenn man dieses Bild sieht, und ich glaube, es ging auch sehr, sehr vielen Leuten so, die dann an dem Stand stehen geblieben sind beim Aktionstag Klimaschutz und sich das mal angeschaut haben, dass man wirklich in diese positive Vision reingesogen wird und sich vorstellt, boah, wie ist es denn dann, durch die Stadt zu gehen und wie fühlt sich das an und wie ist das Gemeinschaftsgefühl, wo stehen wir dann? Und ich denke, diese Gefühle und sich das einfach mal vorzustellen, diese Vorstellungskraft auch anzuregen, das ist total wichtig, dass man mit diesen positiven Visionen arbeitet, weil wenn man dieses Gefühl dann hat, dann merkt man ganz schnell, naja, es wird sich zwar ein bisschen was verändern, aber dieser große Verzicht und das ist schwer und teuer, der steht dann gar nicht mehr im Vordergrund. Und dann wächst eben auch die Motivation und die Bereitschaft, was für die Verwirklichung einer solchen Vision, und es muss ja auch nicht genau die sein, zu tun.
Also schön finde ich halt so auf den ersten Blick so dieses ganz viele Grün. Und dieses Lebendige und trotzdem erkennt man Hahn noch. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine Utopie, dass man denkt so, Flugtaxis und was ist denn da hinten noch? Wo sollen das sein? Ne? Sondern es ist wirklich immer noch Hahn zu erkennen. Und das ist halt das Schöne. Ich glaube, das nimmt eben dann auch ganz viele mit, die sich jetzt mal mit dem Thema dann näher beschäftigen wollen. Ne? Jetzt ist es nur mal so, eine Frage mal so als auch so ein Ausblick in die Zukunft. Wenn du sagst, Klimaschutzmanagerin und wir sind dann irgendwo, es kommt auch noch eine Klimaanpassungsmanagerin, ich glaube, die Stelle wird auch nochmal irgendwann in der Stadt nachbesetzt oder besetzt. Das bedeutet ja auch bauliche Veränderung. Und oder anderes bauen, ne? Vielleicht mal mit mehr Holz, mit mehr Begrünung und eben solchen Dingen. Wird das am langen Ende immer auf dem Thema Freiwilligkeit bleiben oder kannst du dir auch vorstellen, dass es irgendwann auch in den Bausatzungen und sowas eine Berücksichtigung findet, dass der Stadtrat solche Dinge einfach voraussetzt, wenn ich jetzt irgendwo nochmal was bauen oder umbauen möchte, dass ich dann unter bestimmten Aspekten bestimmte Dinge berücksichtigen muss?
Also, was das Bauliche angeht, da gibt es verschiedene Maßnahmen, die praktisch in unser Klimaschutzkonzept auch schon eingeflossen sind. Und das Klimaschutzkonzept ist vielleicht auch ganz wichtig, beschließt jetzt erstmal die Zielsetzung, die über dem Ganzen steht, und eben unser Maßnahmenpaket für die nächsten 3 Jahre. Und nach den 3 Jahren gucken wir, okay, wo stehen wir, was haben wir geschafft? Was haben wir auch noch an Ideen, die es nicht mehr jetzt in die 3 Jahre mit reingeschafft haben? Und was hat sich auch gewandelt? Was ist an neuen Ideen dazugekommen? Und so wird dann praktisch alle 3 Jahre das Konzept fortgeschrieben, dass wir eben vorankommen, aber eben in diesen Häppchen. Und eine der Maßnahmen jetzt zum Beispiel ist, dass die Grundschule Unterhahn, deren Bau ja auch schon geplant ist oder in Planung sich befindet, dass die eben in Holzbauweise durchgeführt wird.
Ja.
Und es werden auch Standards entwickelt für städtische Bauprojekte. Das heißt, es wird sich ein Projektteam hinsetzen und schauen, so Klimaschutzziele, Nachhaltigkeitsaspekte, soziale Aspekte, die damit reinkommen, Nutzungsbedarfe, welche Grundlagen wollen wir setzen als Musskriterien bei zukünftigen Um- und Neubauvorhaben der Stadt. Und darüber hinaus wird eben in einer anderen Gruppe sich auch nochmal zusammengesetzt und dann werden eben Leitlinien entwickelt für die Bauleitplanung. Sprich genau das, was du gesagt hast. Wenn, sage ich mal, in den Gewerbegebieten oder auf privaten Flächen gebaut wird, welche Handhabe haben wir als Kommune überhaupt? Die ist ja auch begrenzt, anders als es bei den eigenen Bauprojekten. Und was können wir tun, um Klimaschutz und Klimaanpassungskonzepte, Aspekte, da entsprechend einfließen zu lassen.
Mhm. Und wenn man jetzt nochmal diese Konzepte sich anschaut, also aus dem integrierten Klimaschutzkonzept, da kommen ja hinten raus ganz viele, also wirklich, ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber unglaublich viele Maßnahmen. Auch ich finde es sehr detailliert, was die Umsetzung so angeht, also in welchem Quartal, in welchem Jahr die entsprechend starten sollen, wann die abgeschlossen werden sollen, was sie für einen Impact haben, was sie kosten. So sind das jetzt, das sind aber jetzt nur Ideen, ne? Die sind jetzt noch nicht tatsächlich dann beschlossen oder wenn dieses Klimaschutzkonzept jetzt beschlossen wird, sind die auch alle mit beschlossen?
Wenn das Klimaschutzkonzept beschlossen wird und wir haben ja aus dem Fachausschuss, aus dem Umwelt- und Mobilitätsausschuss schon das grüne Licht, es geht jetzt noch in den Haupt- und Finanzausschuss und in den Rat, dann sind auch die Maßnahmen, die 29 Maßnahmen, die da drin stecken, beschlossen. Und dann haben wir das okay, uns damit, sage ich mal, auf den Weg zu machen und die genauso wie geplant umzusetzen. Das war uns eben ganz wichtig, dass wir nicht nur Ideen da reinschreiben und mal gucken, was draus wird, sondern dass wir uns aus dem großen Topf der guten Ideen, so haben wir ihn immer genannt, dass wir uns da wirklich die Maßnahmen rauspicken, die auch tatsächlich umsetzbar sind in den nächsten 3 Jahren und auch ganz klar regeln, wer macht das, wann wird das gemacht und wo kommt das Geld her.
Ja, Wahnsinn, das ist sehr umfangreich. Also ich hätte jetzt auch gedacht, es sind mehr als 29 Maßnahmen, ehrlich gesagt, wenn man so durchblättert.
Ja, es war uns eben wichtig, diese ganzen Detailpunkte auch festzuhalten, damit klar ist, es ist soweit durchgeplant und damit auch alle, die daran mitarbeiten, einen ganz klaren Fahrplan haben für die nächsten 3 Jahre und warum es vielleicht nach so vielen Maßnahmen aussieht. Ich weiß ja nicht, wie weit du es geschafft hast, aber wir haben eben im Anhang einmal alle Maßnahmen, Ideen stichpunktartig aufgelistet aus den verschiedenen Workshops, aus den Sitzungen vom Runden Tisch Klimaschutz, aber eben auch Punkte oder Ideen oder Wünsche, die aus Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, die hier angerufen haben oder eine Mail geschrieben haben, herauskamen, weil wir eben gesagt haben, keine der Ideen geht verloren. Viele haben eben zum Beispiel am Runden Tisch Klimaschutz gesagt, wir hatten die und die Maßnahmenidee, aber die wird erst gestrichen, wo wir gesagt haben, stopp, es wird gar nichts gestrichen. Wir haben uns jetzt auf Basis von Kriterien, wie umsetzbar ist das, haben wir da die Zügel in der Hand, wo bekommen wir die Gelder her, haben wir jetzt diese 30 Maßnahmen oder die 29 Maßnahmen da rausgepickt, aber alle anderen bleiben ja weiterhin bestehen und können im Hintergrund weiter ausgearbeitet werden, sodass die natürlich irgendwann zum Zuge kommen, wenn die Zeit reif ist.
Ja, vor allem, wenn man mal reinschaut, also es ist ja wirklich ein bunter Strauß. Also es sind ja auch Aufklärungskampagnen, Beratungskampagnen dabei, also wo man sich Informationen holen kann oder eine Solarberatung holen kann. Also auch das ist ja geplant. Was ich auch extrem gut fand, ein Mehrwegsystem für die Hahner Gastronomie. Mhm. Ja? So Zielgruppe Gastronomiebetriebe in Hahn. So, jetzt soll ich einfach mal so der normale Gastronomiebetrieb, der wird das wahrscheinlich leisten können. Jetzt haben wir ja oben an der Landstraße auch, sagen wir mal, relativ viele Fastfood-Restaurants. Mhm. Werden die da mit an Bord geholt oder sind die da offen oder wissen die noch nichts von ihrem Glück?
Also potenziell mit an Bord geholt werden natürlich alle.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass natürlich die großen Ketten da auch als einzelne Filiale viel weniger Handhabe haben. Ich gehe nicht davon aus, dass, ich nenne die Namen der Ketten jetzt nicht, aber dass eine dieser Fastfood-Ketten jetzt sagen wird, super, wir schließen uns an System XY ran, weil da gibt es ja Vorgaben. Aber für alle anderen, und das sind ja auch genügend Geschäfte oder Gastronomiebetriebe, wo es eben Coffee-to-go-Becher gibt oder andere Behältnisse, die über die Ladentheke gehen, da soll eben gemeinsam entwickelt werden und deswegen ist das auch relativ offen formuliert. Was können wir als Stadt tun, um bei der Einführung eines solchen Mehrwegsystems zu unterstützen? Das kann zum Beispiel ein Förderprogramm sein. Das heißt, von der Stadt gibt es dann eine Stadtfinanzierung. Gastronomiebetriebe sind sowieso schon belastet durch die Corona-Pandemie, dass wirklich die Stadtfinanzierung da ist, um sich diese Behältnisse zu kaufen und einmal in den Umlauf zu bringen. Das Ganze soll auch gemeinsam dann beworben werden. Und dann liegt es natürlich auch an den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wenn sie dann an der Theke ankommen und gefragt werden, möchten sie einen Mehrwegbehälter haben? Dass sie dann auch sagen, klar, machen wir. Und der Vorteil wäre dann eben, wenn man dieses Mehrwegsystem übergreifend in der Stadt eingeführt hat und alle das gleiche System nutzen, dass man dann, wenn man sich seinen Burger mit Pommes irgendwo holen geht, dass man den Behälter mitnehmen und dann bei der Stelle abgeben kann, wo man sich ein paar Tage später mittags seinen Kaffee und ein Sandwich holt.
Ja. Fände ich persönlich ganz toll, wenn das mal käme, weil das ist ja auch so, glaube ich, auch schon seit Jahren in der Diskussion. Und dann gibt es immer ein paar Kommunen, die sind so ein bisschen Leuchtturmkommunen, die haben vielleicht schon irgendein System entwickelt, das sind aber oftmals eben auch größere Städte. Und ich fände es eben super, wenn es auch bei uns in so einer relativ kleinen Stadt auch mal sowas gäbe. Ne? Oder von mir aus im gesamten Kreis Mettmann oder sowas. Ne? Kann man ja vielleicht ein bisschen weiterfassen. Also sowas finde ich echt ganz, ganz toll, weil das eben auch was ganz Handfestes ist. Ne? Da kann jeder was mit anfangen und macht was Sinnvolles. Gibt es denn auch bei dir privat irgendwelche Ziele oder was du so dir so vorgenommen hast, um Maßnahmen umzusetzen, die in den Klimaschutz einzahlen?
Oh, ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man sich vornimmt und die irgendwie auch schon eine Umsetzung sind. Ich muss jetzt mal überlegen, was es vielleicht auf der Liste gibt, wo ich jetzt aktuell gerade dran bin. Ich glaube, wo wir gerade bei dem Thema sind, Müllvermeidung ist für mich immer schon ein Thema gewesen. Ich habe mich im Studium oder auch im Ehrenamt viel mit dem Thema Mikroplastik in der Umwelt beschäftigt. Mikroplastik ist natürlich jetzt erstmal kein Thema des Klimawandels, aber an sich die Müllberge, die erzeugt werden, schon. Und da bin ich eben dabei, sukzessive zu schauen, wo ich Dinge unverpackt kaufen kann, wo ich eben Abfall reduzieren kann. Wir haben zum Beispiel hier im Büro, das ist ein Produkt aus der Abfallvermeidungswoche aus dem letzten Jahr, haben wir eine kleine Wurmkiste stehen. Wir haben zu Hause, also wir sind Mieter, haben wir keine Biotonne und ich bringe meine Bioabfälle, also alles, was vom Abendessen geschnibbelt und so übrig bleibt, bringe ich auch mit ins Büro und daraus wird dann Kompost erzeugt und Wurmtee. Das ist praktisch Flüssigdünger, den dann hier die Pflanzen im Büro bekommen und damit gedeihen. Und damit hat man dann eben diesen geschlossenen Kreislauf. Das ist ja auch ein großer Teil. Also ich habe wirklich mal Tagebuch geführt, was so an Müll anfällt zu Hause. Und wenn man in den Restmüll schaut, war es zum Großteil halt Bioabfall. Und der kommt jetzt ins Büro und dementsprechend haben wir das schon mal ein bisschen reduziert. Und was unverpackte Lebensmittel betrifft, haben wir leider nicht das Glück, einen unverpackt Ladenhahn zu haben. Aber da ist meine Kollegin von der Abfallberatung dran, dass wir eben bald im Rahmen einer Zero-Waste-Strategie, das ist auch eine der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, dass wir eben ein Unverpackt-Siegel bekommen. Und das ist ähnlich wie für alle, also für unsere Fairtrade-Stadthahn, dann eine Karte gibt, sowohl digital und interaktiv, als auch eben in Papierform, wo einmal alle Orte eingetragen sind in Hahn, in denen man Dinge unverpackt kaufen kann. Das muss nicht sein, eben direkt ein kompletter Unverpackt-Laden, aber eben auch kleine Dinge, wo man vielleicht gar nicht weiß, oh, da kann ich meine Seife unverpackt kaufen und klar, da kriege ich unverpacktes Gemüse oder da kann ich mir unverpackt Fisch und Fleisch holen gehen. Und das sind eben so die Dinge, die im Bereich Vermeidung passieren. Und das war auch ein großes Anliegen aus dem Runden Tisch Klimaschutz. Also ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, auch was so die Bürgeranrufe betraf, dass Abfallvermeidung ein ganz, ganz großes Thema ist. Und Abfall sammeln auch, wobei das dann natürlich eher was ist, was in Richtung Umweltschutz und Naturschutz geht und weniger in Richtung Klimaschutz. Weil wenn man an Klimaschutz denkt, will man ja, dass der Müll gar nicht erst entsteht.
Ja. Andererseits hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also du sparst ja auch an das Thema Recycling. Also es ist immer besser, das einzusammeln und irgendwo hinzubringen. Dann kann vielleicht ein anderer noch was damit machen, als wenn es in der Natur rumliegt. Ne? Unabhängig davon mal, dass es eben auch fürs Auge schön ist. Mit der Wurmkiste, ne? Wenn es da jetzt Rückfragen gibt und andere Leute sitzen auch im Büro und sagen, Mensch, die Wurmkiste, die interessiert mich mal. Wo kann man das nachlesen? Sollen die dich dann anschreiben?
Man kann mich auf jeden Fall anschreiben. Wir haben, glaube ich, die Infos auch bedingt noch auf der Homepage stehen zur Abfallvermeidungswoche. Müsste ich jetzt mal schauen, was ich da alles eingestellt habe. Ja. Aber man kann mir auf jeden Fall schreiben oder mich anrufen. Und tatsächlich werde ich diese Woche auch noch von einer Bürgerin, die damals bei dem Workshop dabei war in der Abfallvermeidungswoche, die wird die Tage mal vorbeischauen. Sie hat mich jetzt Anfang der Woche angerufen und gefragt, Frau Müller, ich habe mir das jetzt nochmal überlegt und ich würde mir das total gerne mal angucken. Da habe ich gesagt, ja klar, kommen Sie doch vorbei. Und dann haben wir vielleicht eine Wurmkiste mehr demnächst in Hahn.
Wie groß muss man sich das vorstellen? Ist das so groß wie eine Biotonne oder ist das kleiner?
Nein, was habe ich jetzt als Vergleich hier? Also es ist von der Grundfläche her so groß wie ein Ordner, wie so ein Ordner im Büro. Also quadratisch praktisch gut. Es ist praktisch auch wie ein kleiner Hocker. Man kann da Rollen drunter machen, Kissen drauflegen und dann kann man sich das tatsächlich draufsetzen.
Und das klappt, also da sind echte Würmer drin, ich tue oben eine Bananenschale rein und nach einer Zeit habe ich unten den Kompost, so ungefähr.
So in etwa, genau. Also ich kann es jetzt leider nicht zeigen, ist ja kein Video-Podcast, aber so in etwa läuft das.
Ich meine, das kann ja jeder machen, tatsächlich.
Ja, und es ist, man kann es auch ohne Probleme in Wohnräumen eben haben. Das ist nicht so, man sagt, das müssen wir draußen auf die Terrasse stellen. Es ist eben je nach Konstruktion so, dass man wirklich durch die Gegend rollen kann, dann gemustertes Sitzpolster aus Stoff obendrauf ist. Man hört nichts, man sieht nichts, man riecht auch nichts. Das würde man ja auch nicht denken, man riecht es tatsächlich nicht. Und es ist eben ganz, ganz spannend, da zwischendurch mal reinzugucken, wenn man dann wieder was Neues reinlegt und dann sich da ein paar der Würmer von A nach B bewegen. Das ist schon schön.
Ja, und über die Wurmkiste hinaus, gibt es dann noch weitere Dinge, die du so umsetzt im privaten Bereich?
Ja, ich meine, in allen möglichen Lebensbereichen gibt es Maßnahmen. Was mich tatsächlich im letzten Jahr, sag ich mal, berührt hat oder angestoßen hat, nochmal mit der Lupe ein bisschen genauer zu gucken, wo man eben noch ziemlich klimafreundlicher unterwegs sein kann, war eben die Klimawette. Und alle, die nicht kennen, die können dieses Jahr gerne bei Stopp Fossil mitmachen. Was steckt eigentlich dahinter? Es ist ein Zusammenschluss oder eine Initiative, die, sage ich mal, ganz, ganz konkrete Maßnahmen zusammengetragen hat, die man für den Klimaschutz im Alltag umsetzen kann. Und da ist wirklich für jeden was dabei. Also für Jung und für Alt, für die, die noch ganz am Anfang stehen, aber auch für die, die sagen, boah, ich bin schon ganz weit vom Klimaschutz, ich bin doch schon so grün unterwegs. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und das Besondere in diesem Jahr ist eben, dass da nicht nur steht, wie viel Tonnen CO2 man dann durch, wenn man das umsetzt, wirklich im Jahr einspart, sondern eben auch, wie viel Geld man potenziell einsparen kann. Und das ist bei den steigenden Energiepreisen natürlich ein Riesenthema momentan. Was wir schon total lange machen, ist zertifizierten Ökostrom beziehen. Das lief schon zu WG-Zeiten ganz gut bei uns. Da habe ich mich damals durchgesetzt. Wo ich über die Klimawette zum Beispiel nochmal drauf geschaut habe, war nochmal bei allen Lampen zu gucken, ob wirklich schon überall LEDs drin sind. Und ich habe noch zwei Stück gefunden, da hatten wir tatsächlich noch Glühbirnen drin. Das sind dann manchmal die kleinen Dinge. Und was wir in diesem Jahr auch angehen wollen, ist eben ein eigenes Balkonkraftwerk. Sind eben auch Mietende, das heißt, haben nicht ganz so viel Handhabe, also solche Maßnahmen wie die Heizungsrohre dämmen, da haben wir nicht wirklich Einfluss drauf, aber das mit dem Balkonkraftwerk, da hat mich auch eine Veranstaltung, die wir in Hahn hier umgesetzt haben, mit der Verbraucherzentrale zu animiert, das wirklich mal anzugehen und unser Vermieter ist da total begeistert von, möchte es unterstützen, meinte auch, wenn wir es nicht finanziell stemmen können, dann würde er die Anlage auch finanzieren und sich um alles kümmern. Mhm. das kann man sich natürlich nur wünschen, dass das so mitgetragen wird. Jetzt geht es halt noch darum, das in der Hausgemeinschaft zu klären, ob das für alle in Ordnung ist. Da muss man auch nochmal das Okay einholen. Und das sind so Dinge, die wir jetzt, sag ich mal, angestoßen haben. Aber auch so Kleinigkeiten wie kürzer duschen. Also über die Klimawette habe ich wirklich mir dann den Timer auch mal gestellt. Man hat ja nicht immer so das Zeitgefühl unter der Dusche. Und nochmal ein bisschen genauer drauf geachtet, wie viel Wasser man und wie viel Warmwasser man halt auch verbraucht. Und wo ich die letzten Jahre auch nochmal dran gearbeitet habe, ist wirklich alle Kurzstrecken und alle Strecken, die einigermaßen vernetzt sind mit den öffentlichen, eben zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Naja, und im Bereich vom Konsum, da kann ich allen, die jetzt zuhören, wirklich empfehlen. Es gibt ja vom Umweltbundesamt den CO2-Rechner, aber es gibt auch eine ganz andere tolle Anwendung. Das ist der CO2-Rucksack oder der Ressourcenrechner. Den findet man, ich glaube, das ist unter, ich muss es jetzt selber einmal eingeben, www.ressourcen-rechner.de. Und da kann man sich über seinen CO2-Rucksack oder Fußabdruck hinaus einmal mit ganz einfachen Fragen, das ist total interaktiv und bunt gestaltet. Ich habe das schon ganz oft empfohlen und ich habe das total gern gemacht und bisher hat das auch jedem gefallen, kann man eben Fragen beantworten und rausfinden, wie viele Ressourcen verbrauche ich eigentlich? Also im Konsumbereich, im Baubereich, an Wasser und kriegt dann eben auch Vorschläge, was man besser machen kann, um diesen Fußabdruck oder diesen Ressourcenrucksack, sage ich mal, zu reduzieren. Und ich glaube, da bin ich schon ganz gut unterwegs, weil ich schon immer viel Gebrauchtwaren gekauft habe. Also sowohl im Bereich von Möbeln als auch von Kleidung oder von Elektrogeräten. Und das kann auch ein ganz, ganz großer Batzen sein vom CO2-Fußabdruck. Und wenn man die Dinge braucht und sie wirklich kaufen muss und sie nicht ausleihen kann oder einfach darauf verzichten kann, dann kann man wirklich mit Gebrauchtwaren viel Geld sparen, aber eben auch seinen CO2-Fußabdruck reduzieren. Und da habe ich auch gar kein Problem mit zu sagen, dass wenn ich in der Politik sitze oder auch mal einen Vortrag halte, dass ich ganz oft von oben bis unten in Secondhand-Kleidung unterwegs bin. Und da bin ich auch ein kleines bisschen stolz drauf, dass der Anteil in meinem Kleiderschrank einfach so, so groß ist.
Das finde ich richtig cool, weil ich glaube, das Thema Konsum, das ist ja, sag ich mal, schon in den letzten Jahrzehnten das, was sich augenscheinlich auch am stärksten so verändert hat. Also das Thema Reisen, Konsum und auch die Konsumgeschwindigkeit. Ne? So, und das sorgt ja nun mal jetzt für das Thema Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung, Vermüllung der Meere, Plastik, Mikroplastik, all diese Dinge. Und eben auch für den hohen CO2-Ausstoß, weil die Dinge müssen halt alle produziert werden und die müssen von A nach B gefahren werden. Und das hat halt ganz große Auswirkungen. Da kann ja jeder nochmal wirklich selber was machen, indem er auf seinen Konsum achtet und vielleicht auch mal ein bisschen strenger zu sich selbst ist und sagt, nee, das kaufe ich mir jetzt in der Form nicht oder ich schiebe die Investition noch ein bisschen weiter auf. Und ich glaube eben, das fängt an beim Essen, was ich kaufe, über die Kleidung und die Möbel bis hin eben zu der Mobilität. Und ich glaube, da kann jeder was machen. Finde ich auch super, dass du da schon so viel unterwegs machst oder in solchen Punkten unterwegs bist. Ich glaube, da können wir uns alle auch eine Scheibe von abschneiden. Das eine oder andere macht ja sicherlich jeder, aber vielleicht auch eher unbewusst. Ne? Also beim Thema Wasserverbrauch zum Beispiel, ich habe da mal so Statistiken gesehen. Mhm. Wenn du mal siehst, wie viel Wasser in einer Tafel Schokolade verarbeitet ist, das ist erschreckend. Ja, das findet halt nicht bei uns statt. Das ist halt dann dieser weltweite Wasserverbrauch. Aber Wasser als unser knappstes Gut, das ist schon ein Thema, da machen sich viele gar keine Gedanken drüber. Das wissen aber auch viele eben gar nicht. Ne? Ich glaube, wenn man das weiß, kann man dann auch da drauf achten. Ja. Ich glaube, das Thema Aufklärung ist halt ein ganz entscheidendes.
Also alle, die das mal interessiert, da gibt es ganz, ganz informative Abbildungen und auch Online-Vorträge, die man sich anschauen kann, die mal zeigen, wie groß ist der Flächenverbrauch über die Tasse Kaffee, die ich trinke oder wie groß ist eben der Wasserverbrauch. Und das glaubt man gar nicht, wie viele Badewannen an Wasser, sage ich mal, draufgehen wegen Fleischkonsum, Kaffeekonsum und wie groß auch der Unterschied ist, wenn es konventionell produziert wurde und wenn es eben Bio, Fairtrade etc. produziert wurde. Also auch da sieht man dann einen Unterschied und das ist wirklich ganz spannend, das mal zu sehen. Und wenn man jetzt eben mal reinschaut bei Stopp Fossil und sich da einmal durchklickt durch die Maßnahmen, guckt, was möchte ich mir jetzt vornehmen fürs kommende Jahr, dann sieht man zum Beispiel auch, um jetzt mal eine Zahl reinzubringen, wenn man sich vegetarisch ernährt und jetzt eben gerade gerade nicht, dann kann man in einem Jahr 0,4 Tonnen CO2 sparen. Wenn man komplett regional, saisonal und bio einkauft, das ist ja was, was man wahrscheinlich nur kann, wenn man auch das Geld dafür hat. Anders als jetzt vegan leben, das bedeutet nicht unbedingt, dass man, oder vegetarisch, dass man mehr Geld ausgibt, sondern tendenziell sogar eher weniger. Aber wenn man nur regional, saisonal und bio einkauft, dann spart man auch schon 0,3 Tonnen. Das heißt, es muss nicht zwingend der Verzicht auf jegliche tierische Produkte oder Fleisch und Fisch sein. Man kann auch an anderen Schrauben drehen und damit eben auch schon ganz, ganz viel bewirken.
Ja, super interessant. Also das werde ich auch in meinen Shownotes verlinken.
Super.
Ich fand das interessant, was du vorhin gesagt hattest, nochmal zum Thema alte Zahlen, ne? 2018, 2019. Mhm. Weil ich glaube, ganz wichtig ist doch jetzt, dass wir irgendwie so ein Monitoring bekommen, wo die Janine Müller ab und zu mal mit der Fahne winkt und sagt, hey Hahn, wir sind schon so und so weit. Mhm. Was weiß ich, irgendeine CO2-Uhr, die rückwärts läuft oder was weiß ich. Also dass man irgendwie jetzt diese Zahlen immer wieder auch erhebt. Oder ist der Aufwand da zu groß? Also eigentlich müsste das so eine Selbstverständlichkeit sein, dass man so jetzt, im besten Fall würde ich jetzt mal so als alter Controller sagen, quartalsweise eine Neuberechnung bekommt. Ist wahrscheinlich unrealistisch, aber zumindest einmal im Jahr mal so ein Monitoring bekommt, wo stehen wir eigentlich?
Genau, also das Monitoring passiert praktisch auf zwei Ebenen. Das ist auch im Klimaschutzkonzept erklärt, was wir da vorhaben. Auf der einen Ebene machen wir das maßnahmenspezifisch. Das heißt, für jede der 29 Maßnahmen gibt es eben Ansprechpartner, intern oder auch extern. Es sind ja teilweise auch externe Akteure da mit involviert. Und da wird tatsächlich, wie du gesagt hast, quartalsweise dann von mir einmal abgefragt, wie ist denn der aktuelle Stand? Gab es vielleicht Kostensteigerungen? Ist es vom Zeitaufwand her so, wie es geplant wurde? Sind wir vielleicht ein bisschen schneller als geplant oder dauert es aus irgendwelchen Gründen ein bisschen länger? Und eben auch inhaltlich, wo stehen wir denn jetzt gerade? Das wird wirklich quartalsweise abgefragt und einmal im Jahr gibt es dazu im Fachausschuss auch einen Bericht, wo wir das einmal eben vorstellen, schriftlich, aber eben auch mündlich und für Fragen zur Verfügung stehen. Und was dann auf der übergeordneten Ebene diese relativ abstrakten Daten aus der Energie- und Treibhausgasbilanz betrifft, auch da wird natürlich jedes Jahr kommen da Daten hinterher. Das heißt, die Kurven, die man da sieht und die Tabellen werden eben auch fortgeschrieben. Da müssen wir halt mal schauen, in welchem Umfang das über mich eben laufen kann und in welchem Umfang dann man vielleicht alle drei Jahre nochmal einen externen Dienstleister dazu holt, der bei den Berechnungen nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe eben gehen kann.
Mhm. Die Nachhaltigkeitswoche, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat, wird uns das jedes Jahr, werden wir das jedes Jahr bekommen?
Das ist der Plan. Das ist eine der Maßnahmen aus der Nachhaltigkeitsstrategie. Und wir hoffen eben auch, dass wir den Aktionstag Klimaschutz in den nächsten Jahren weiterhin durchführen können. Es war ja, sage ich mal, jetzt ein Auftakt. Wir haben das zum ersten Mal nach Hahn gebracht, dieses Format. Und hat natürlich auch nicht so ganz viel Glück mit dem Wetter. Aber hoffen, dass die da waren, eben auch den anderen in der Stadt berichten, was für ein tolles Programm es auf der Bühne gab und wie viele tolle Stände es eben auch gab. Und wenn dann nächstes Jahr das Wetter noch ein bisschen mehr mitspielt, hoffen wir, dass sich das über die Jahre eben auch als Format etablieren kann. Genauso wie die Gartenlust oder der Hanner Sommer oder vielleicht die Kirmes. Aber das braucht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit.
Hm. Also ich persönlich finde es super, dass wir uns jetzt auf den Weg gemacht haben, das auch echt professionell tatsächlich zu begleiten, einzufordern und nachzuhalten. Und ich finde, da machst du wirklich einen super Job. Oder wie Frau Dr. Warnecke, unsere Bürgermeisterin, sagte, du bist ein Schatz für uns. Ja? Also das kann ich da jetzt unterstreichen. Also zum Abschluss dieser Folge würde ich ganz gerne nochmal zitieren aus dem Klimaschutzkonzept. Da steht nämlich drin, das integrierte Klimaschutzkonzept bildet die strategische Grundlage für zukünftige Klimaschutzaktivitäten der Gartenstadt Hahn und zeigt unter Betrachtung aller Handlungsbereiche die Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen auf. Jetzt kommst du ins Spiel. Es liefert der Klimaschutzmanagerin für ihre weitere Arbeit politische Legitimation, Rückhalt in der Verwaltung und bezieht verschiedene Handlungsebenen ein. Und da wünsche ich dir ganz viel Rückenwind, kreative Ideen und dass du möglichst viele ans Board holst, die mitmachen.
Vielen, vielen Dank. Vielleicht noch eine kleine Botschaft zum Abschluss an alle Hörerinnen und Hörer. Erstmal schön, dass Sie und ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ich möchte nochmal auf unsere Homepage verweisen, aber auch auf unseren Instagram-Kanal, den wir seit geraumer Zeit haben, klimaschutz-hahn. Und da informieren wir eben über alle möglichen Veranstaltungen, die wir anbieten, Termine vom Runden Tisch Klimaschutz, über Projekte, die in Hahn laufen, wo man sich eben auch anschließen kann. Und wenn Fragen sind oder man Anregungen Anregungen hat oder auch irgendwas im Klimaschutzkonzept vielleicht nicht so ganz versteht, dann kann man immer gerne anrufen oder schreiben. Und es wird demnächst auch eine Kurzfassung vom Klimaschutzkonzept geben. Das heißt, alle, die jetzt abgeschreckt waren durch die Nennung von 180 Seiten, es wird eine Kurzfassung geben, wahrscheinlich in Form einer Faltbroschüre, wo kurz und knackig einmal dargestellt ist, was die Inhalte sind und auch eine kleine Auswahl von Maßnahmen, die man jetzt in den kommenden Jahren hier im Stadtbild, sag ich mal, wiederfindet.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ich würde auch gerne, wenn dann mal wieder ein bisschen Zeit ins Land gekommen ist, vielleicht nochmal so ein Update machen. Also wenn ich dich dafür gewinnen dürfte, vielleicht mal so in einem Jahr, wo stehen wir jetzt und was haben wir da schon umgesetzt, weil im Jahr 2023 stehen ja da schon ganz viele Aktionen an.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.